Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort aus dem Buch Nehemia. Da heißt es im ersten Kapitel, Nehemia berichtet selber: Ich betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, großer und furchtbarer Gott, ich bekenne die Sünden der Kinder Israel, meines Volks, die wir an dir getan haben, und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Gedenke aber doch deines Wortes. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir empfinden alle, dass so ein Bußtag ein ganz besonderes Gewicht hat. Mit einem Teil unserer Gemeinde, mit über 300 Menschen, waren wir gestern Abend hier zu einer Abendmahlsfeier versammelt. Und da dachte ich, wie stehen wir doch unter dem Eindruck, dass so ein Bußtag ein besonderer Tag ist. Aber gerade weil es so ist, meine Freunde, hat mir der Bußtag eigentlich immer eine gewisse Not bereitet. Und nach einem Gespräch mit einem Freunde ging es mir dies Jahr besonders auf, wie schwierig dieser Tag ist. Darf ich einmal offen darüber sprechen? Der Pfarrer ihn, sie hineinschauen lässt in die Werkstatt. Sehen Sie, Buße ist doch das Allerpersönlichste und Individuellste, das Sie sich vorstellen können. Wenn die große Sünderin zu den Füßen Jesu weint, wenn der Schächer am Kreuz sagt, wir sind mit Recht hier in diesem Gericht, wenn der verlorene Sohn sagt, seinem Vater ins Ohr, ich habe gesündigt in den Himmel und vor dir, dann ist das das Allerpersönlichste und Individuellste, das man sich denken kann. Buße, was ist denn das? Dass ein Mensch durch den Geist Gottes Licht bekommt über sich selber, dass ich vor den lebendigen Gott auf einmal gestellt bin und meinen verlorenen Zustand erkenne. Nicht nur das, sondern dass ich zugleich sehe, ich darf ja umkehren. Da ist eine Türe, die Jesus heißt. Oder der Sohn Gottes ist hingestellt, sagt Paulus, zu einem Gnadenthron, zu dem ich hingehen kann. Ich darf dahin umkehren und finde Vergebung meiner Schuld und neues Leben und Frieden mit Gott und Kraft. Wissen Sie, Buße, das ist die große Stunde in unserem Leben, wo unsere Seele aufwacht am Bilde Gottes. Vorher ist sie ja tot. Und es ist so, dass ein Christ einmal zum ersten Mal das erlebt, die Buße. Aber er lebt es immer wieder. Ja, ich möchte sagen, es kommt schließlich dahin, dass im Leben eines Christen immer Buße ist. So hat Luther gesagt, im ersten Satz seiner Thesen, die er angeschlagen hat. Der Dichter Woltersdorf hat das, dass ein Christenleben eigentlich immer Buße ist, ein richtiges Christenleben. Ich meine jetzt nicht, wenn wir Christen sagen, meinen wir nicht Kirchensteuerzahler und getaufte Asler wie ich, die mit dem Herrn umgehen. Das hat der Liederdichter Woltersdorf so ausgedrückt: Wenn ich mich selbst betrachte, so wird mir Angst und Weh. Wenn ich auf Jesus achte, dann steige ich in die Höhe, dann freut sich mein erlöster Geist, der durch das Blut des Lammes gerecht und selig heißt. Ich muss in Klammern eben sagen, der Bußtag bringt uns allerlei Gäste ins Haus. Kommt Ihnen diese Sprache fremd vor? Verstehen Sie das nicht? Der durch das Blut des Lammes gerecht und selig heißt. Dann möchte ich sagen, dann kriegen Sie bitte Angst. Sehen Sie, wenn Sie nach Amerika reisen wollen, tun Sie gut, ein bisschen Englisch zu lernen, nicht? Sonst kommen Sie ja nicht durch. Und wenn Sie ins Reich Gottes kommen wollen, dann müssen Sie die Sprache des Reiches Gottes lernen. Es geht nicht anders, dass wir heute sagen, du kannst das Worte wie Sünde und Gnade und Blut Jesu nicht mehr sagen. Es wäre genauso, wenn ich sage, die Amerikaner dürfen nicht Englisch sprechen, ich verstehe es nämlich nicht. Verstehen Sie? So wie ins Reich Gottes kommen, ich muss die Sprache lernen. So, Klammer zu. Ich sagte also, die Buße ist das Allerpersönlichste, das Augenaufschlagen meiner Seele vor dem lebendigen Gott. Aber für sowas Persönliches kann man doch nicht einen Tag ansetzen. Ein Landesbußtag, das alles Volk dann angeht. Verstehen Sie? Hier liegt die Schwierigkeit. Das gibt's doch gar nicht, dass ein ganzes Volk Buße tut. Es hat eine Ausnahme gegeben, wissen Sie welche? Hat der Jona in Ninive predigte, da tat ein ganz Volk Buße, aber sonst weiß ich wirklich keinen Fall. Das gibt's nicht mehr, dass ein ganz Volk Buße tut. Und wenn's ein Volk Buße täte, dann tun sie es bestimmt nicht gerade auf den Tag, den wir lange vorher angesetzt haben im Kalender. Was soll also ein Landesbußtag? Ist Ihnen deutlich, das ist eine Schwierigkeit, was soll ein Landesbußtag? Man muss ja heute Morgen predigen und es sitzen gescheite Leute und wollen von mir eine Predigt hören. Und da habe ich im Geist einmal all die Bußgeschichten der Bibel durchgegangen. Oh, da gibt es eine Menge. Und da bin ich auf einmal beim Durchgehen auf eine geraten, die mir deutlich machte, was so ein Landesbußtag sein könnte. Und die möchte ich Ihnen jetzt heute Morgen zeigen. Ich überschreibe den Text und die Predigt eine erstaunliche Bußgeschichte. Eine erstaunliche Bußgeschichte, aber ich lese den Text noch einmal. Ich betete zum Herrn, sagt Nehemia, ach Herr, großer und schrecklicher Gott, ich bekenne die Sünden meines Volkes, die wir an dir getan haben, und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Aber gedenke doch deines Wortes. Eine erstaunliche Bußgeschichte. Ich habe drei Teile, wie immer. Die ersten Teile überschreiben wir, ein Mann hat eine neue Schau. Da fehlt mir einfach ein deutsches Wort jetzt. Schau, da denken wir so an Zirkusschau, nicht? Oder wenn hier so ein Tünnes ist, da sagen wir, schau mal, nicht? Das ist nicht gemeint. Der Amerikaner hat das Wort, die Vision, die Vision. Aber wir verstehen nur die Vision wieder. Ein Mann hat eine neue Erkenntnis, das drückt nicht ganz aus. Indem ich jetzt alles so negativ gesagt habe, verstehen Sie, was ich meine? Ein Mann hat eine neue Schau. Er sieht etwas ganz neu. Dies Gebet in unserem Text hat ein Mann namens Nehemia gebetet. Der hat in einer Zeit gelebt, als sein Volk Israel sehr verachtet und sehr gering und sehr jämmerlich dran war. Ich kann die Geschichte jetzt nicht lange erzählen, wie die Situation war, aber diese Jämmerlichkeit hatte eine lange Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte der Sünde des Abfalls von Gott. Da hatten die Könige Israels ihr Volk verführt zur Abgötterei und zur Sünde. Und das Volk ging mit. Das ist eine lange Geschichte, die erzählt wird in Königsbüchern und Chronikerbüchern. Sind dann nämlich so ein paar Elementarsünden, nämlich die Abgötterei. Dass man anderes zum Mittelpunkt seines Lebens macht als den lebendigen Gott, auf anderes seine Hoffnung setzt. Und dann die Sünden gegen das sechste Gebot, die Sünden auf dem Gebiet der Sexualität. Aber es wurden alle Gebote Gottes übertreten, die Eltern wurden nicht geehrt und es wurde frischfröhlich gelogen und es wurde gestohlen und es wurde gemordet. Und hat Gott sie dahin gegeben. Gott drängt sich niemand auf, das möchte ich Ihnen sehr deutlich sagen. Und wer gern ohne ihn seinen eigenen Weg gehen will, darf das. Und nun waren sie dahin gegeben. Und das ging schon sehr lange so. Und das ist immer ein Weg ins Furchtbare. Nun hätte der Nehemia sagen können, ja, also, mich geht es eigentlich an, ich bin ja ein frommer Mann. Und als die Könige lebten, der letzte ist schon lange tot, da war ich noch gar nicht geboren. Das geht mir nichts an. Ich hätte doch nochmal sagen können. Und er hätte auch sagen können, mir geht's gut. Ihm ging's nämlich gar nicht jämmerlich. Er war im Ausland am Hof des Königs, des Weltenherrschers, des Perserkönigs in Susa zu einem ganz hohen Posten gekommen. Das wäre, als wenn, wissen Sie, vor der Währungsreform, wo ja alles jämmerlich war, einer zum Beraterstaat nach Washington zu Eisenhower gekommen wäre. Nicht? So. Mir geht's gut. Ich kümmere mich nicht drum. Und nun bekommt dieser Nehemia eine neue Schau. Eine neue Vision. Das ist also jetzt entscheidend. Er sieht sein Volk, begraben unter Bergen von Schuld. Und er begreift zweierlei. Ich bin mit drunter, denn ich gehöre zu diesem Volk. Und B, ich habe es meinige beigetragen zu diesem Berg von Schuld. Ich habe ja auch gesündigt. Und sehen Sie, so betet er. Ich bekenne dir die Sünden meines Volkes. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Dass ich mal so sage, er sieht die Gesamtheit seines Volkes als Einheit. Ich gehöre dazu. Und er sieht die Gesamtheit ihrer Schuld als eine große Einheit, die sie begräbt. Ich will Ihnen offen sagen, dass der Nehemia wohl in Israel der Einzige war, der diese Schau hatte, der das begriff. Aber sehen Sie, so könnte ich mir ein Landesbußtag denken. Ich habe nicht die Illusion, dass ein Volk Buße tut. Aber so könnte ich mir ein Landesbußtag denken, dass ein Mensch unter uns Nehemia wird. Und die neue Schau kriegt. Auf uns Deutschen liegt eine grauenvolle Schuld vor Gott. Und ich bin mit darunter, weil ich Deutscher und weil ich Sünder bin. Diese Solidarität der Schuld in einem Volke wurde mir neulich ganz deutlich durch eine erschütternde kleine Geschichte. Die erschien in einem Buch, das ein Franzose geschrieben hat, André Schwarzbart, der letzte Gerechte. Da wird es, er hat alles Material über die Judengeschichte zusammengetragen, über die Judengeschichte. Und da wird eine kleine Szene berichtet, wie man einem riesen vollgestopften Viehwagen Juden nach Theresienstadt zur Vergasung fährt. Und dann stirbt ein kleiner Junge vor Durst und Hunger und Gedränge und Luftmangel. Und dann erschrecken die anderen Kinder, die da eingesperrt sind. Und da ist ein alter Rabbi und der tröstet die Kinder und sagt, er wird bald aufwachen mit allen anderen, wenn wir in Gottes Reich kommen. Dort geht die Sonne nicht unter. Dort wird ewige Freude unser Haupt umkränzen. Jauchzen und Wonne werden uns ergreifen und Schmerz und Seufzen wird fliehen. Und da sagt ein kleines Mädchen, oh ja. Und da werden keine Viehwagen und keine Deutschen mehr sein. keine Deutschen im Reiche Gottes. Dies kleine Mädchen begriff, diese Schuld etwa an 6 Millionen Juden, nur eins rauszunehmen, gehört uns allen. Ich nehme das eine raus. Und nun stehen wir, statt das anzuerkennen, und rechtfertigen uns. Ich habe davon nichts gewusst. Und ich war ja nicht beteiligt. Und ich bin was gar nicht. Ich war bloß 1 Million. Und das Sache der Nazis. Und wer dessen Hände und Blut sieht, sagt doch, war ja nur Befehl von oben. Statt dass wir wie Nehemia sagen, ich bekenne dir die Sünde meines Volkes, die wir an dir getan haben, und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt, stehen wir und rechtfertigen uns seit 15 Jahren. Sodass wir, so wie Nehemia dem Herrn diese Sache hinlegen, häufen wir Sünde auf Sünde weiter. Wieder nur eins, es geht heute um die Sünden des Volkes. Ich will nur eins herausgreifen. Meinen Sie, es wäre keine Sünde, nach allem, was wir erlebt haben, dass wir wieder unsere Hoffnung setzen auf Heer und Amerikaner und Atomsprengköpfe, statt auf den lebendigen Gott? Das sagt man, so kann man nicht Politik treiben. Das meine ich ja! Dass wir auf alles eher unser Vertrauen setzen als auf den lebendigen Gott. Wo soll ich weitermachen? Der Nehemia hat noch nicht geklagt, ach Herr, mein Volk ist so unbußfertig. Nein, nein, das ist aller Törichtes, was wir tun können. Sondern er hat die Schuld seines Volkes, die zu ihm gehört, übernommen. Und hat sie vor Gott getragen. Er hat die schreckliche Hypothek der Schuld seines Volkes anerkannt. Und ich sage noch einmal, so könnte ich mir einen Landesbundestag vorstellen, dass da und dort ein paar Leute so sprechen, ich bekenne dir die Sünde meines Volkes, die wir vor dir getan haben. Wir und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Und da ist es sehr interessant, meine Freunde. Ich sage, das ist die neue Schau des Nehemia nicht. Wir sind ja bald so weit, dass man in Deutschland, wenn man von der Sünde des Volkes spricht, schon Landesverräter wird, nicht? Das ist die neue Schau des Nehemia. Dass wir begraben sind unter der Schuld. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Und jetzt sage ich, es ist sehr interessant, dass in der Bibel das Wort Buße auf Griechisch Metanoia heißt. Das heißt, wenn ich frei übersetze, neues Denken, neue Schau. Dass ich nicht mehr die Dinge so dumm sehe wie die übrigen Menschheit, sondern dass mir Gott um einmal neue Augen öffnet. Erschreckende. Ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Und nun ein zweites, was ich Ihnen zeigen möchte. Ein Mann macht's allein mit Gott aus für alle, die noch blind sind. Ein Mann macht's mit Gott aus für alle, die noch blind sind. Also zweitens, nicht? Dieses Wort des Nehemia ist ein Gebet, meine Freunde. Darf ich Ihnen sagen, Buße ist immer nur Gebet. Buße ist ja, dass ich umkehre von meinem eigenen Weg, der so maßlos einsam ist, und mit all meiner Last hingehe zum lebendigen Gott und mit ihm rede. Vorher war ich ja einsam, jetzt kann ich reden. Das ist die schöne Seite der Buße. So was Nehemia, er nimmt diese furchtbare Hypothek und trägt sie vor den lebendigen Gott. Herr, ich bekenne dir die Sünde, die wir vor dir getan haben. Ich erinnere mich, wie mich mal in Berlin nach einem Vortrag ein Student fragte, hören Sie mal, Pastor Busch, beten heißt doch mit einem Gesprächspartner reden. Ja, sage ich, das heißt also mit Gott sprechen. Da sagt er, ja sehen Sie, wenn ich ja mit einem rede, den ich nicht sehe, dann muss ich mir doch vorstellen können. Wie soll ich mir Gott vorstellen, wenn ich mit ihm spreche? Wie soll ich mir ihn vorstellen, wenn ich mit ihm rede? Lieben Freunde, der Nehemia hat nicht mit einem vorgestellten Gott geredet, sondern mit dem lebendigen und wirklichen Gott. Das spüren wir aus seinem Gebet heraus. Sehen Sie mal, so Worte. O Herr, o Herr, du großer und furchtbarer Gott. Das ist ein wirklicher Gott. Das ist was anderes als der liebe Gott, nicht? Oder als der Herrgott, dem der Deutsche auf die Schulter klopft und sagt, alter Germane, bist du doch? Das ist alles wie Vorsehung und alles das, die Götzenbilder, die wir uns gemacht haben, das sind vorgestellte Götter. Aber das ist der lebendige Gott. Furchtbarer Gott, sagt er. Indien, als ich das Wort las, du furchtbarer Gott, da ging mir auf einmal auf, der Nehemia sieht die Schuld seines Volkes wie eine dunkle Wolke. Und hinter dieser dunklen Wolke, da sind die Blitze des Zaunes Gottes in furchtbarem Glanz. Seinen Worten geht hervor, dass Sünde kein Kinderspiel ist, sondern den Tod bringt. Nicht? Reden Sie mal in Herrengesellschaft von Sünde, lächelt man so ein bisschen. Casino wurde der Pfarrer Sündenabwehrkanone genannt, nicht? Das ist was Lächerliches. Sünde bringt den Tod. Es hat gar keinen Sinn, vor diesem Gott sich selber zu rechtfertigen. Meinen Sie, Gott ließ sich mit uns in Diskussion ein, über das, was Sünde ist und nicht? Wenn er Gericht stellt, dann verstummen wir. Und mit diesem furchtbaren Gott haben wir es zu tun. Ich möchte es Ihnen allen bezeugen, dass wir nicht mit der Gottesvorstellung, mit einem harmlosen Göttchen zu tun haben, sondern mit dem furchtbaren Gott. Das ist nicht eine alttestamentarische Gottesvorstellung, sondern das ist die Realität des lebendigen Gottes. Und dann sagte Nehemia in demselben Atemzug, in demselben Atemzug noch was Seltsames. Gedenke aber doch deines Wortes. Und dann zitiert er ein Wort, das voller Gnade ist. Und ob ihr zerstreut werdet an die Enden der Erde, will ich euch sammeln. Und dann denken wir, dass die ganze Bibel voll solcher süßen Gnadenworte sind. Ob eure Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Herr, gedenke deines Wortes, du furchtbarer Gott. Wendet euch zu mir aller Welt enden, so werdet ihr errettet. Und sehen Sie, all diese süßen Gnadenworte Gottes sind Mensch geworden, Gestalt geworden, Fleisch geworden in Jesus, dem Gekreuzigten. Ah, wir stehen jetzt auf Golgatha unterm Kreuz Jesu. Herr, gedenke dieses Mensch gewordenen Gottes, da ist alle Gnade Gottes zusammengefasst im Kreuze Jesu. Und nun kann ich so sagen, Nehemia nimmt seine und seines Volkes Schuld und trägt sie unter Jesu Kreuz. Ihr könnt sagen, wie ist denn da auf einmal Gnade? Ich möchte nur eben mit einem Satz andeuten. Die Blitze des Zornes Gottes haben an unserem Bürgen Jesus eingeschlagen. Und darum ist hier Frieden. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Nehemia trägt die Schuld seines Volkes unter das gnädige Kreuz Jesu. Er tut das ganz allein, stellvertretend für sein ganzes Volk, das noch blind ist. Und ich sage noch einmal, so könnte ich mir ein Landesbuchstag vorstellen, dass einer von uns dazu erweckt wird. Buß tun fürs ganze Volk. Ich habe gestern Abend mit einem Freund kurz darüber gesprochen und sagte, das ist so was Großes, dass ich noch nicht weiß, ob ich es kann. Die schmutzigen, schrecklichen Sünden meines Volkes als meine anerkennen. So kann ich nur sagen, das wäre ein Landesbußtag, dass Gott einen so erweckt unter uns, dass er betet, ich bekenne dir die Sünden meines Volkes und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Und noch ein letztes möchte ich Ihnen zeigen. Ein Mann hat diese neue Schau. Ein Mann macht's mit Gott aus. Für sein ganzes Volk, das noch blind ist. Und das Dritte, was ich Ihnen zeigen möchte, dieser verborgene Vorgang hat eine weitreichende Wirkung. Dieser verborgene Vorgang hat eine weitreichende Wirkung. Ich persönlich bin ernsthaft überzeugt im Glauben, dass ein Mensch, der so betet, ich bekenne dir die Sünde meines Volkes, für unser Volk weit mehr getan hat als alle Diplomaten und Krieger. Es ärgert Sie vielleicht. Eine Boosterspredigt, die ein bisschen ärgert, wer keinen. Gottes Wort ärgert uns. Sodom wäre nicht untergegangen. Sodom hatte Soldaten genug und hat Diplomaten genug. Sodom und Gomorra wären nicht untergegangen, wenn die 10 Gerechten da gewesen wären, die so gebetet hätten. Ich bekenne dir die Sünde meines Volkes und ich habe auch gesündigt. Weil die 10 nicht da waren, ging Sodom und Gomorra mit allem, was sie hatten, unter. Verstehen Sie? Und darum glaube ich, dass die Schicksalsfrage eines Volkes auf die paar da sind, die so beten können. Die paar verborgenen Leute, die begreifen, Landesbuß, da ist das, ich die Schuld meines Volkes akzeptiere und bekenne und darüber Buße tue. Nun, Nehemia hat es getan und das war eine Sache in seinem stillen Zimmer und es sind Jahre vergangen und dann geschieht etwas ganz Merkwürdiges. Nehemia ist nicht mehr am Königshof, er ist inzwischen Statthalter in Jerusalem geworden, um seinem Volk zu helfen. Er hat nicht nur gebetet, sondern hat ganz wacker mitgeholfen. Und da fühlt er eines Tages eine innere Unruhe im Volk. Der Geist Gottes fängt an, die toten, harten Steinherzen zu bewegen. Und da ordnet er an als Statthalter, dass der Schriftgelehrte Esra eine öffentliche Verlesung des Gesetzes Gottes vornimmt. Da wird auf dem Marktplatz ein Podium aufgeschlagen und ein Lesepult und der Esra liest Gottes Gesetz vor. Und wer kommen will, der kommt. Und es kommt eine große Volksmenge. Und das ganze Volk heißt, da kam zusammen, da waren natürlich so und so viele, die sagten hier, aber verstehen Sie, es gab eine große Sache. Und nun müssen Sie sich vorstellen, in die Stille hinein, so spricht der Herr dein Gott. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst den Namen Gottes nicht unnützlich führen. Sollst den Feiertag heiligen, sollst Vater und Mutter ehren, sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst kein falsches Zeugnis sagen. Und während er das liest und das, was Gott dazu sagt, so im 2. und 3. Buch Mose, da geschieht das Erschütternde, da heißt es ganz einfach in der Bibel, das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes Gottes hörten. Männer fingen an zu weinen über sich. Sie sahen, wie sie wirklich sind. Sie sahen sich im Licht des lebendigen Gottes. Sie begriffen auf einmal, was der Nehemia gesehen hat. Die Wolke von Schuld über ihn und die Blitze des Zornes Gottes in der unheimlichen Glut. Und da haben sie nur noch einen Wunsch. Gnade Gottes. Gnade Gottes. Es wurde neulich öffentlich gesagt, ein Wort wie Gnade Gottes versteht unsere Zeit nicht mehr. Natürlich versteht das unsere Zeit nicht mehr. Wo man den lebendigen Gott nicht mehr kennt, da kennt man natürlich nicht, was Gnade ist. Aber als hier in dieser Stunde Gott seine Heiligkeit offenbart, da hat dieses ganze Volk, das bisher so tot war, mit einem Mal begriffen, was Gnade wäre. Sie haben nur noch einen Wunsch, Gnade bei Gott. Aus einer einsamen Stunde im Zimmer des Nehemia ist auf einmal eine ganz große Bußbewegung herausgewachsen. Wissen Sie, als wenn da eine Lunte angezündet wäre, die unterirdisch brennt und auf einmal losgeht. Ein Mann hat ganz allein stellvertretend für sein blindes Volk Buße getan und auf einmal werden viele ins Licht gestellt. kann ich nur sagen, ob wir in unserem deutschen Volk solch eine Bewegung noch einmal erleben werden. Sie sind doch klar, wenn das nicht käme, dann wären wir abgeschrieben, dann kann unsere Geschichte noch ein bisschen weiterlaufen, aber sie ist bei Gott schon längst zu Ende. Ob unser Volk solch eine Stunde noch mal erlebt, das weiß ich nicht. Das steht bei Gott, aber das weiß ich, dass wir heute Morgen von diesem Wort gefragt werden, ob wir nicht vielleicht ganz allein für unser Volk und für unsere Sünde so vor Gott stehen wollen. Und wir können es, weil das Kreuz Jesu, Gedenke deines Wortes, so hell leuchtet. Und nun lassen Sie uns beten. Ach Herr, wir leben ja in einer solchen Dunstwolke von Lüge und Irrtum. Wir danken dir, dass du da bist und kannst diese Wolken zerteilen, dass wir die Wirklichkeit sehen. Tu das an uns. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 426 den zweiten Vers singen. Segen singen wir stehend aus Anhang 8 den dritten Vers. Nun werden wir stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.